Station 4, der 13-Meter-Schacht. Es geht um Schlotten, um Mergel, um Nashörner und um das Klima. Bitte seien Sie vorsichtig, übersteigen Sie nicht das Geländer, denn vor Ihnen ist ein tiefes Loch, das geht 13 Meter runter und Sie landen dann, wenn Sie da reinfallen, im freien Fall auf dem Boden der Jettenhöhle. Das ist ungesund. Halten Sie auch Kinder und Hunde zurück. Andere fallen hinein, zum Beispiel Rehe, Hasen, Füchse, vor allem auch viele Feuersalamander. Und deren Skelette finden sich dann unten auf dem Boden der Jettenhöhle. Diese Löcher, die wir ringsum jetzt sehen, oder besser die aus dem Waldboden herausragenden Gipsköpfe, wir nennen sie Schlotten. Das ist ein Westharzer Fachbegriff. Im Ostharz versteht man darunter noch etwas anderes, riesengroße Höhlen. So groß, dass man mit einem Linienbus Kilometer durchfahren kann. Hier haben wir diese kleinen Löcher und sie sind gefüllt mit Mergel. Mergel ist der Lösungsrückstand des Gipses. Andersrum, der Gips hier, auf den wir schauen, hat etwa 85% Gips. Das ist löslich. 15% sind schwer bis unlöslich und reichern sich bei der Verwitterung des Gesteins, beim Absickern von Niederschlagswässern, die den Gips auflösen, im Grunde dieser Schlotten an. Hinzu kommt das, was im Waldboden typischerweise hineinfällt, tote Tiere, aber auch Blätter, Äste, Zweige, sodass sich im Grunde dieser Schlotten über die Jahrtausende ein Material ansammelt, genannt Mergel, was ein humoses, lockeres, fruchtbares Material darstellt. Über Jahrhunderte hatten die Landwirte aus Düna, und das gleiche gilt für andere ähnliche Gipsgebiete, diese Schlotten im Winter, wenn sonst auf dem Felde nichts zu tun war, ausgegraben. Die Böden, die Agrarböden bei Düna haben eine niedrige Bonität, müssen deshalb mit Nährstoffen gut versorgt werden. Sie sind sehr tonig, wasserstauend. Und die Bauern haben früher diese Mergel ausgegraben. Nun passierte es etwa im Jahr 1750, dass man dabei auf große Knochen und Zähne stieß. Der damalige Domänenpächter in Düna hat das mitbekommen und hat sich diese Dinge zeigen lassen. Ihm war nämlich aufgefallen, dass seine Knechte und Mägde offensichtlich eine Nebeneinnahme erzielt haben, indem sie diese Knochen unter dem Begriff Einhorn an Apotheken verkauft haben. Die hat man dort verarbeitet, zu Pulver gemahlen und verkauft für den Zweck, für den es heute so kleine viereckige blaue Tabletten gibt. Und zu anderen Zwecken. Nun, der Amtmann Nanne als Pächter der Domäne Düna 1750-51 hat sich die noch vorhandenen Zähne und Knochen zeigen lassen und war erstaunt, dass er etwas findet, was er nicht kannte. Nun muss man sich vor Augen halten, wenn Sie heute Fleisch essen wollen, dann gehen Sie in den Supermarkt und kaufen dort ein Stück Fleisch, oftmals in einer Styroporschachtel mit Folie überzogen. Mit anderen Worten, wer heute Fleisch isst, hat keinen Bezug mehr zu dem Tier, von dem es stammt, insbesondere nicht zum Skelett dieses Tieres. Deshalb wissen wir heute in der Regel nicht, wie das Skelett und die Zähne eines Rindes, eines Schweines, eines Schafes aussehen. Die Jäger wissen das noch einigermaßen, denn in der Regel wird ein Jäger das von ihm erlegte Wild selber zerlegen oder zerwirken, heißt das wohl besser. Aber der Normalbürger schon nicht. Damals, vor 300 Jahren, haben alle selber geschlachtet. Es gab nicht täglich Fleisch wie heute, sondern vielleicht einmal im Monat oder im Quartal. Aber man hat selber geschlachtet. Und so wusste der Amtmann Nanne, wie die Knochen von einem Schaf oder einem Rind, einem Hirsch, einem Pferd oder einem Schwein aussehen. Und bei den hier gefundenen Knochen konnte er ganz klar sagen, nee, das habe ich noch nie gesehen. Und deshalb hat er die noch vorhandenen Knochen in einem Korb auf die Reise geschickt nach Göttingen an die Universität, die wenige Jahre vorher gegründet worden ist vom damaligen britischen König und hannoverschen Kurfürsten Georg August. Darum heißt ja die Uni auch Georgia Augusta. Dort war ein Professor Samuel Christian Hollmann, ein Allround-Wissenschaftler, der sich im Gremium der anderen Professoren diese Knochen angeschaut hat und keiner wusste, was zu sagen. Zu der Zeit gab es keine Fachliteratur, die die Skelette von Tieren, mindestens nicht von ausgestorbenen Tieren, zeigte. Nach einigen Suchen fand man das Skelett abgebildet in einer britischen Abhandlung von einem Elefanten. Und so konnte man sagen, die hier gefundenen Knochen stammen nicht vom Elefanten. Dann hatte Hollmann aber die Idee, ein Jahr vorher zog ein Wanderzirkus durch Göttingen und der führte in einem hölzernen Karren ein lebendiges Nashorn aus Sumatra mit. Könnte das, was man hier gefunden hat, von einem Nashorn stammen, war die Frage. Nun, der Zirkus war weg. Heute wird man ja im Internet gucken, wo ist er geblieben. Gab es damals nicht. Aber ein Kollege von Hollmann, Professor Meckel, schickte sich an auf eine Weltreise nach London und Paris. Und dem gab er einen Backenzahn aus dem Fund mit. Mit der Maßgabe, er möchte in diesen beiden großen Städten, gibt es nämlich zoologische Gärten, wenn er dort ein Nashorn antrifft, von dessen Gebiss einen Wachsabdruck fertigen. Nun, drei Monate später, und alles war damals noch auf Latein abgehandelt und geschrieben, kam ein Brief aus Paris, worin Meckel schreibt, jawohl, es ist ein Nashorn. Ich stehe hier im Zoo, vor mir in ein Gitter mit einem Gehege und dahinter steht ein riesiges Tier mit einem gefährlichen Maul und ich traue mich nicht, mit meinem weichen Klumpen Wachs dem ins Maul zu reichen. Das kann man ja auch verstehen. Aber Meckel war auch nicht dumm, er hat sich Brotstücke genommen und mit der einen Hand das Nashorn gefüttert. Dazu machte es das Maul auf und mit der anderen Hand den Backenzahn hier aus dem Hainholz daneben gehalten und konnte feststellen, beim vergleichenden Blick, dass es sich um identische Bezahnungen handelt. Und nach dieser intelligenten und durchaus richtigen Methode konnte Hollmann dann letztlich feststellen, hier im Hainholz hat man ein Nashorn gefunden. Jetzt hat er sich zu einer Ortsbesichtigung aufgemacht, 1751, hat die restlichen Zähne sich angeguckt und kam zum Ergebnis, es sind zwei Erwachsene und ein junges Nashorn, die man hier in einer solchen Schlotte beim Graben nach Mergel entdeckt hat. Und jetzt kam die große Frage auf, was machen denn Nashörner hier überhaupt? Die leben doch gar nicht in unserem Klima. Die kommen in tropischen Ländern vor, in Indien bis nach Nepal hoch. Sie kommen in Indonesien vor und natürlich in Afrika. Aber hier bei uns im kühlen Klima mit schneereichen Wintern ganz bestimmt nicht. Ja, es gab eine Diskussion zu Elefanten, deren Gebeine man hier auch in den Laufe des 16., 17. Jahrhunderts gefunden hat und 18. Jahrhunderts. Heute wissen wir, dass es Mammute sind, damals noch nicht. Und über einen solchen Elefantenknochenfund bei Burg Tonner hat Georg Henning Behrens, ein Einhornapotheker aus Nordhausen, bereits 1703 in seiner Hercynia Curiosa geschrieben, dass es sich um Tiere handeln sollte, die aus Afrika von der Sintflut aufgeschwemmt und hier dann abgelagert worden sind, wobei er aber diesen Gedanken alsbald wieder verwarf, denn er meinte, Elefanten seien so schwer, dass sie im aufsteigenden Wasser des Weltmeeres der Sintflut gar nicht auftreiben. Dann kam noch die Idee auf, ob im Zweiten Punischen Krieg, als Hannibal mit einer Elefantentruppe über die Alpen zog, sich vielleicht einige verdünnisiert haben bis hier in mitteldeutsche Gebiete. Jedenfalls blieb die Frage unklar und im Hintergrund war immer die Vorstellung, auch nach biblischem Gebot, dass die Fauna, die Flora, das Klima, wie wir es heute haben, so vom Anbeginn der Schöpfung hier so entstanden war. Und nun kam Hollmann und hat, nachdem er drei Nashörner in einem Loch gefunden hat, die Theorie aufgestellt, nein, wir müssen hier eine andere Fauna, mithin ein anderes Klima gehabt haben, dass solche Tiere hier leben konnten. Es muss also hier sehr viel wärmer gewesen sein. Mit Elefanten, mit Nashörnern und anderen Tieren, wie wir sie heute etwa in Afrika antreffen. Soweit Hollmann. Der Fund hatte in der Literaturgeschichte der Naturwissenschaften Furore gemacht. Selbst Cuvier in Paris hat diese Funde erwähnt. Wenige Jahrzehnte später hat in Göttingen der berühmte Anatom Blumenbach um 1810 darüber nochmal gearbeitet und hat einen Backenzahn, der bei Uerde, bei Osterode bei Wegebauarbeiten gefunden wurde, mit Elefantenzähnen verglichen, dass sie doch unterschiedlich seien. Und Blumbach hat die Tierart Mammut, Mammontius primigenius, aufgestellt anhand eines solchen Backenzahnes bei Uerde. Damit wird deutlich, dass wir hier für die Entwicklungsgeschichte und Erforschungsgeschichte der eiszeitlichen Fauna einen Meilenstein hier im Bereich Osterode und Umgebung haben. Nun, die Wissenschaftsgeschichte geht weiter. Und zu Blumbachs Zeiten bereits war klar, dass wir eine Eiszeit hatten. Und so hat Blumenbach aus dem wärmeliebenden afrikanischen oder indonesischen Nashorn ein kälteliebendes, wollhaariges Nashorn gemacht, Coelodonta antiquitatis. Und die Elefanten sind Mammute aus der Kältesteppe der Eiszeit. 1979 ergab sich dann eine archäologische Grabung hier im Schlottengelände des Hainholzes und man fand in 8 Meter Tiefe in einer Schlotte Feuersteinwerkzeuge. Feuerstein kommt von Natur aus nicht vor, Faustkeile aus der Altsteinzeit. Es wurden dann die hier vorhandenen, damals gefundenen Knochen, die heute im Geologischen Institut in Göttingen liegen, radiometrisch datiert und sind in einer Spanne zwischen 20.000 und 41.000 Jahre vor heute zu datieren. Der Umstand, dass man Faustkeile hier in einem solchen Schlotte in der Tiefe gefunden hat, geht zur Annahme, dass der Mensch bereits, wahrscheinlich schon der Homo sapiens, diese Tiere gejagt hat und die Schlotten genutzt hat als eine Art Fallgruben. Es war waldfrei in der Kaltzeit, weitgehend waldfrei, und man hat Herden von Nashörnern über solche mit Zweigen abgedeckte Fallgruben gejagt, einige sind reingefallen, man hat die Tiere zerwirkt, das Fleisch genutzt und die klobigen Knochen und Zähne und Schädel konnte man nicht gebrauchen, hat man in den Schlotten liegen gelassen. So ist die Arbeitshypothese, die die Archäologen aufgestellt haben und die bis heute noch einigermaßen gültig sein sollte. So viel zum Nashorn im Hainholz. Heute kommen keine Nashörner mehr vor. Aber wenn, dann dürfen die auch nicht gejagt werden, denn wir sind ja im Naturschutzgebiet. 13 Meter Schacht heißt die Station, weil diese Schlotte nach unten in die Jettenhöhle durchgebrochen ist. Die Jettenhöhle wurde immer größer, ist nach oben hin durch Versturz nach oben gewachsen. Am Fall des Hirschzungen-Erdfalls haben wir gesehen, dass sie bis zum Tage durchgebrochen ist. Und so hat sich der Inhalt der Schlotte nach unten entleert. Ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit Sie jetzt am 13-Meter-Schacht stehen. Nehmen wir an, es ist Sommer, dann werden Sie nichts merken. Wenn es Winter wäre, stellen Sie sich vor, Sie stehen hier bei minus 20 Grad oder 10 Grad reicht. Dann werden Sie sehen, dass aus der Schlotte warmes Wetter herauszieht. Also warme Luft. Die Blätter am Rand der Schlotte bewegen sich im aufstrebenden Luftstrom. Und wenn es draußen nicht nur kalt, sondern auch feucht ist, sehen Sie, dass diese aufsteigende Luft sich in eine Nebelsäule verwandelt hat. Hintergrund ist, dass die Jettenhöhle hier diesen 13-Meter-Schacht hochliegend hat und an der anderen Seite den sogenannten Haupteingang, der tiefer liegt. Und das führt zu einer dynamischen Bewetterung, das heißt, die Außenluft ist im Winter schwerer als die Höhlenluft. Sie fließt durch den unteren Haupteingang in die Höhle rein, vielleicht mit minus 10 Grad, erwärmt sich in der Höhle, weil dort eine konstante Temperatur von etwa 8 Grad herrscht, wird leichter und steigt damit durch diesen Schacht, den 13-Meter-Schacht, zum Tage aus. Umgekehrt im Sommer zieht die warme Außenluft durch diesen 13-Meter-Schacht in die Höhle hinein, kühlt sich dort ab und fließt als Kaltluftstrom aus der Höhle heraus. Das merkt man, wenn man im Höhleneingang sich ohne Socken in Sandaletten aufhalten wollte im Sommer. Man bekommt unweigerlich sehr kalte Füße. So, jetzt gehen wir weiter zur nächsten Station.